Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 69. Episode mit einem diese Woche leicht angeschlagenen Fabian. Hallo Fabian, wie geht's dir?
Hallo Jan. Ja, ich erhole mich hoffentlich schon von meiner Grippe. Aber wir schauen mal. Ich pflichtbewusst sitze ich jetzt natürlich trotzdem für den Podcast hier. Wie soll es auch anders sein?
Ja, und du hast den zweiten Host oder Horst schon genannt. Ich, Jan, bin auch wieder dabei, noch gesund. Und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Und wir schicken heute mal ein Disclaimer vorweg. Hier bei CB-Funk unterhalten sich noch zwei Menschen. Ja, also wir beide aus Fleisch und Blut mit den eigenen Gedanken lesen auch keine künstlich generierten, KI-generierten Texte vor. Was heißt Texte? Unterhaltungen, denn ich glaube, du hast auch gesehen, die Präsentation von OpenAI diese Woche, GPT-4o. Zwei KI-Assistenten unterhalten sich miteinander und beschreiben, was über eine Smartphone-Kamera im Raum vor sich geht. Beachtlich bis erschreckend.
Sie haben ja eine ganze Bandbreite an verschiedensten Videos für verschiedenste Szenarien hochgeladen auf YouTube. Immer so kleine Schnipsel, eine Minute, zwei, wenn überhaupt. Und teilweise war das Gezeichnete wirklich sehr beeindruckend. Wobei ich natürlich immer den Vorbehalt habe, dass man natürlich nicht weiß, inwiefern ich das selber so reproduzieren könnte. Also nicht im Sinne von, das, was da gezeigt wurde, war total gestellt und die KI ist dazu gar nicht in der Lage. Aber naja, was wurde da vielleicht mit Prompts vorbereitet? Oder hat man da vielleicht den besten Take aus 10 genommen oder aus 20? Aber sollte das alles so funktionieren, wie es da gezeigt wurde, dann ist das, denke ich, ein weiterer großer Schritt.
Ja, denn der Schritt geht oder die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird, ist ja ganz klar dieser KI-Assistent. Also ich sehe da schon die nächste Armada an, auch gut, Amazon hat da jetzt noch nichts, aber die erforschen ja auch gewaltig in diesem Bereich, also an wie heißt sie, Alexa-Assistenten, Siri wollen wir schon, ja, irgendwann wird Apple da auch mit um die Ecke kommen.
Und also Google Siri Assistenz ist jetzt seit gestern dann nicht mehr 10 Jahre hinterher, sondern 15.
Und an irgendwelchen Gadgets, Kameras in jeder Zimmerecke, die mir dann genau sagen können, wo ich mich befinde, was mich... aber irre, ne? Hätte vor 5 Jahren niemand gedacht. Und ich glaube auch vor 2 Jahren als oder anderthalb, als das mit ChatGPT als textbasierter KI...
Das war ja noch... KI. War das 3 oder 3.5, was da am Anfang... öffentlich zugänglich war. Und das war ja für viele schon ein absoluter Aha-Moment, könnte man ja, wenn man so sagen will, hat diesen neuen AI-Hype eigentlich erst losgetreten. Und wenn man jetzt von GPT-4o oder O oder was auch immer auf 3.0 oder 3.5 zurückblickt, dann, das ist ja schon wieder eine Magnitude, was da passiert ist. Das ist absurd, was wir in den 2 Jahren da an Fortschritten jetzt
Wer es nicht gesehen hat, kann sich das ja gerne nochmal angucken. Dieses eine oder auch alle Videos, die da OpenAI veröffentlicht hat, wo ein Mensch, ich gehe noch davon aus, dass es wirklich noch ein Mensch gewesen ist. Wobei, Fabian, ich habe mich auch letzte Woche bei dieser iPad Pro Präsentation in der S-Bahn, U-Bahn, Metro gefragt, ob die Statisten im Hintergrund wirklich menschlich gewesen sind. War mir da nicht so ganz sicher, weil das ist irgendwie auch computergeneriert ist, wie die Kamera da reinfliegt, das ist ja klar. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, was ist denn jetzt da eigentlich noch? Ist die Dame da vorne, die neben ihm sitzt? Aber gut, geht vielleicht zu weit. Auf jeden Fall, OpenAI hat auch behauptet, dass da noch ein Mensch vor diesen beiden Smartphones mit den beiden KI-Assistenten gesessen hat, der dann erst dem einen KI-Assistent gesagt hat, pass auf, du redest gleich mit einem anderen KI-Assistent. Und du weißt nicht, was hier los ist, aber der andere KI-Assistent, der hat eine Kamera und der kann dir erzählen, was in dem Raum los ist und frag ihn doch mal, was in dem Raum los ist. Und dem anderen hat er dann gesagt, pass auf, du redest gleich mit einer KI, die weiß nicht, was hier vonstatten geht, die wird dich aber fragen, was hier los ist und dann erklär dir doch was. Erklär
dir doch. Dann gab es quasi eine Bildbeschreibung.
Gemacht. Ja. Und klar, das war noch, er musste dann auch immer mal wieder die Konversation so ein bisschen anstoßen, aber ja, jetzt hat gestern Abend auf der Google I.O. am ersten Abend, ging es ja noch nicht um Android 15, das wird dann heute der Fall sein, hat ja Google dann wieder Gemini-Updates präsentiert und einen zukünftigen Google Assistant, KI-Assistant, der jetzt unter dem Codenamen Astra läuft, der dann ja genauso agieren können soll, also über Kamera in der Lage ist, ja, dem er hilft, nicht nur denjenigen zu erkennen, Gesten, Mimik und so weiter und so fort, sondern auch das Ganze drumherum. Irre. Und alles auf Großrechnern in der Cloud natürlich berechnet. Und wahrscheinlich nicht auf RPCs oder auf den PCs oder diesen Gadgets als solches, aber da kommen wir nachher nochmal kurz zu. Denn was ist heute unser Thema, Fabian? Du hast ja schon gesagt, du warst durch deinen grippalen Effekt bis Grippe ein bisschen raus. Ich hol dich nochmal ab, was jetzt so bei den KCPUs Sache ist. Da hatten wir letzte Woche ja Breaking News. Und ich ging eigentlich davon aus, dass wir diese Woche das allumfassende, abschließende Bild haben. Aber ich kann dir sagen, nee, ganz weit weg und eigentlich kaum weiter als letzte Woche, als Intel doch endlich Klarheit geschaffen hat. Dann AI-PCs, schon angesprochen. Auch da wollte ich dich nochmal abholen. Ich heute einen kleinen Bericht online gestellt habe, wo ich mal unsere Community gefragt habe, ob dieses Jahr denn der Durchbruch gelingt. Da gibt es schon ein ganz interessantes Umfrageergebnis und ja auch schon eine Diskussion darum, was eigentlich Durchbruch bedeutet und ob ich hier irgendwie auf einem zu hohen Ross sitzen würde.
Also das für Windows auf ARM meinst du jetzt aber.
Genau, nicht AI-PCs, weil richtig, der Auslöser waren die AI-PCs auch wieder, die ja wahrscheinlich am meisten gepusht werden, erstmal auf den Snapdragon X SoCs, die ja da exklusive Funktionen erhalten werden und daran angeknüpft hatten wir ja schon mehrfach darüber gesprochen, ob dieses Jahr Windows on ARM mit diesem, das sind die besten AI-PCs, endlich mal was gerissen bekommt. Und da habe ich heute mal einen kleinen Bericht zu online gestellt, der nochmal in die Historie blickt und ja, das zusammenträgt, was man bisher weiß. Und lass uns da gleich nochmal kurz drüber reden. Kommen wir zu einer externen 8 TB SSD. Da hast du im Vorgespräch schon gesagt, ich weiß überhaupt nicht, worum es hier geht, aber von mir aus. Fand ich ganz interessant. Auch da das Feedback unserer Community auf den Artikel. Der Test kam viel, viel besser an als ein Tag zuvor veröffentlichter Artikel zu zwei nochmal schnelleren PCI Express 5.0 SSDs, das wussten wir aber eigentlich auch vorher, dass der gar nicht geht. Dieser SanDisk-Test, der ging erstaunlich gut und da hat man aber auch am Feedback gesehen, hast du das letztes Jahr mitbekommen, SanDisk und Western Digital, die haben sich da ja mal wieder ganz schön was erlaubt mit defekten Produkten, die aber, ja, wo der Hersteller sagt, oh, ich habe mein Handy noch an, das werde ich hier mal jetzt bestimmt gerade klingen hören. Gut, reden wir nachher drüber. Dann geben wir mal einen kleinen Ausblick auf das, womit sich Wolfgang hier die Tage die Finger wund bencht. Denn da steht uns einiges ins Haus. Stichwort Homeworld 3, Ghost of Tsushima und Hellblade 2. Gut, fangen wir an, Fabian. KCPUs, da ist jetzt alles klar, oder?
Nein, also du hast es eben bereits angesprochen, ich habe diese Woche gar nichts mitbekommen zu KCPUs, aber anscheinend ist ja etwas Großes passiert und du wirst mich und unsere Hörer
jetzt erhellen. Ja, es ist eben nicht so viel passiert, weil wir haben ja letzte Woche hier quasi live das erste an die Öffentlichkeit sich richtende Intel-Statement bekommen, wo sie ja erklärt haben, dass diese Intel-Default-Settings, die ja einer Intel-Recommendation, also einer Intel-Empfehlung gleichkommen, ne, was die umfassen, also bestimmte Schutzmechanismen nicht auszuschalten, bitte nicht die Stromstärke-Obergrenze zu öffnen, also kein Limit dort zu setzen, die Stromsparmechanismen bitte auch in Kraft zu lassen, nichts an dieser AC-DC-Loadline rumzufummeln und so weiter und so fort. Das hatte das ja beinhaltet und dann diese verschiedenen Power Delivery Profiles, wo Intel ja gesagt hat, okay, auf den K- und KS-CPUs, da gibt es dieses Baseline-Profile gar nicht, da gibt es nur Performance und Extreme und das Performance ist auf den K- und KF-CPUs dann schon, sage ich mal, überraschend, weil es sich ja Performance nennt, ein Profil, was mit 253 Watt PL2 losrennt, aber dann doch auf 125 Watt zurückfällt, was ja unter Dauer Multicore-App-Lasten signifikanten Leistungsunterschied zu bisher offen oder PL2 die ganze Zeit bedeuten würde. Und aber auch in manchen Spielen, also wenn wir an CPU-Limit denken, klar, das ist nicht unbedingt immer gegeben, weil nicht jeder in 720p spielt, aber wir denken mal an so Sachen wie Starfield, da frisst die CPU auch Strom ohne Ende, auch in hohen Auflösungen, auch mit großer Grafiklast, auch auf schnellen Grafikkarten oder natürlich ganz klassisch Anno 1800. Da ist es sowieso immer der Fall, wenn man eine etwas größere Welt erschaffen oder besiedelt hat. Da könnte es auch Performance-Unterschiede geben. Und dann gab es ja noch dieses Extreme-Profil mit, nee, es gibt diesen Rückschritt nicht, auch noch ein bisschen mehr Stromstärke. Und beim KS, warum auch immer, war das ja auch dann schon im Performance-Profil nicht der Fall. Also da unterscheidet sich der KS ganz signifikant vom K und KF. Der wird nämlich nicht im Performance, was ja so das Default-Profil sein sollte laut Intel. Bitte möglicherweise schlagen wir euch vor, liebe Hersteller. Da wird der nicht gedrosselt und im Extreme-Profil hat er dann diesen 320 Watt dauerhaft gib ihm Modus. Aber immer noch mit anderen, sag ich mal, Limits, die gesetzt werden. Also die ganz kurzfristige Leistungsaufnahme von PL4, da hat Intel dann auch Empfehlungen gemacht. Und dann gab es ja noch diese schöne Aufschrift Never Exceed 400 Amps, also bitte überschreite nie 400 Ampere bei den ICC Max, also der maximalen Stromstärke, die der CPU zugeführt wird. So. Ja, und dann dachte ich, gut, jetzt haben wir ja endlich mal eine Basis, dass ich mich hier mal hinsetzen kann und da ordentlich durchtesten, was sich denn jetzt gegenüber früher daraus ergibt. Und wir haben hauptsächlich immer Asus-Platinen im Büro und die hatten ja vorher schon BIOS-Updates veröffentlicht mit dieser manuell auswählbaren Baseline, was bei Asus aber bedeutete, dass weiterhin PL1 gleich PL2 gleich dieser hohe Wert, also 253 Watt anliegen und maximale Stromstärke 280 Ampere, was aber nicht dem entspricht, was Intel jetzt für den Extreme-Wert, der mit 253 Watt dauerhaft der passende sein würde, vorsieht. Außerdem ist es nicht Default an. Default macht Asus weiterhin, das Ding ist offen, darf so viel verbrauchen und Stromstärke und so weiter und so fort. Es gibt da einfach kein Limit. So habe ich gesagt, okay, Asus ist jetzt irgendwie nicht das, was das umsetzt, was Intel empfiehlt. Aber es ist ja auch erst ab 31. Mai zwingend empfohlen, Default Limits zu setzen. Sei es Performance oder Extreme oder was Eigenes. Gut. Dann habe ich meinen Blick auf MSI gewendet. Die haben nämlich einen Tag später, glaube ich, ich glaube, das war der Tag darauf, dann BIOS-Updates veröffentlicht. Die haben es von Intel umgesetzt. Und man mag es kaum glauben, Fabian. MSI hat ja immer dieses auf Intel-Plattform seit Alder Lake diese Auswahl, wenn man das erste Mal ins BIOS geht oder die CPU wechselt. Mit diesem hast du einen Box-Cooler, einen Tower-Air-Cooler oder einen Water-Cooler und dann konnte man ja verschiedene Profile laden und das war ja das Absurde in der Vergangenheit, wenn du gesagt hast, ja, ich habe einen Box-Cooler, den mit einer K-CPU keiner hat, weil da gibt's keinen Box-Cooler, dann hast du gleich PL1 gleich PL2 gleich diesen maximal spezifizierten Wert gesetzt. Was absurd ist, kann kein Boxkühler der Welt auch nur 30 Sekunden wegkühlen. Stromstärke 280 Ampere, das war noch im Rahmen, sag ich mal. Und wenn du gesagt hast, Tower-Air-Cooler, bist du auf 288 Watt gegangen und 512 Ampere, also weit über dessen, dem, was Intel jetzt selber so im Extreme-Profil vorgibt und auch sagt, please do not exceed 400. Und Water-Cooler war dann halt diese berühmte 4096 Watt, also quasi kein Limit und nochmal 512 Ampere. Ja, und dann hat jetzt MSI angepasst ein Profil, nämlich das Box-Cooler-Profil. Die anderen beiden sind gleich geblieben. Und das nennt sich jetzt Intel Default Settings und macht in der Tat auf einem K-Prozessor dann 125 Watt langfristig, 253 Watt kurzfristig und 307 Ampere maximale Stromstärke, was diesem Intel Performance Profile entspricht.
Aber sie haben es wirklich umbenannt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, ich habe einen Boxkühler und
nur das Problem ist, dass die Darstellung ist immer noch dieser sehr flache Pushpin Boxkühler. Und
das also heißt, jetzt weniger versierte Anwender würden sich denken, ha, ich habe die AEU, also werde ich das Rechte und werden gar nicht darüber informiert. Oder das, und werden gar nicht darüber informiert, dass sie da Settings wählen, die Grundversorgung geben können.
Doch, es steht nämlich jetzt drunter, Warning, selecting Tower Air Cooler or Water Cooler Profiles may reduce system stability. Please okay. only change at your own discretion. So, also es, ja, es gibt jetzt diese Warnung, die ja Intel auch fordert. Aber ja, es gibt dieses, es gibt jetzt ein Profil, was die CPUs, sag ich mal, Intel-Empfehlungskonform betreibt. Allerdings in dem Performance-Profil, was wirklich dann unter Dauerlast die TDP begrenzt auf 125 Watt. Und durch diese Darstellung des Boxkühlers wird man natürlich trotzdem weiter dazu verleitet, ein anderes zu nehmen. Und dann sind auch in beiden Profilen weiterhin maximal 512 Ampere zulässig, was natürlich weit über das geht, was hier Intel in diesen Empfehlungen empfiehlt. Und auch nochmal explizit angesprochen mit Never Exceed 400 Amps. Und das Absurde ist ja dann auch, MSI hätte jetzt ja auch dieses Tower Air Cooler Profil, also die nächste Eskalationsstufe, einfach auf die von Intel vorgeschlagenen Extreme Power Delivery Profile Settings setzen können, nämlich PL1 gleich PL2. Aber nein, MSI hat die halt einfach überhaupt nicht angepasst und geht gleich wieder über alles hinaus, was Intel auch nur definiert hat. Also Asus macht Default eh immer noch alles auf und das Baseline-Profil muss man manuell auswählen und ist dann okay, in dem Fall dann mehr oder weniger das Extreme-Profil. MSI hat das Performance-Profil umgesetzt, was halt signifikante Auswirkungen auf die Leistungen zu vorher hat oder hätte, aber du wirst letztendlich immer noch verleitet, ein anderes zu nehmen, weil du hast ja nun mal einfach keinen Boxkühler, wie er da dargestellt wird. Ja. Dann hatten wir noch Gigabyte. Ah, ne, genau, bei MSI, warum habe ich das jetzt noch nicht gebencht? Diese Basis-Updates gibt es bisher nur für 700er-Chipsätze. Und wir haben kein einziges 700er-Chipsatz-Board in der Redaktion. Ich habe jetzt auch nicht keins gekauft, weil ich davon ausging, dass ein Tag später das dann für die 600er-Chipsätze kommt. Aber wir haben ja jetzt 7 Tage später, oder 6, gibt es immer noch nicht. Ich habe gerade noch mal Brühwarm geguckt. Ja, gut, das ist da dann auch noch mal der Grund. Gigabyte hatte ja dieses Baseline-Profile, was man auch auswählen konnte. Das war ja auch nicht Default an, mit den 125, 188 Watt. Also das Baseline-Profil für Core i9, wo wir jetzt aber seit letzter Woche wissen, dass Intel sagt, auf K, KF und KS-CPUs kommt das bitte nicht zur Anwendung. Und Gigabyte hat jetzt alle BIOS-Updates erstmal zurückgezogen. Es gibt auch noch keine neuen. Oder ich habe gerade die zwei aktuellen Gigabyte LGA 1700 Mainboards mir rausgesucht, wo noch nicht wieder was Neues ist. Aber ich glaube, die sind weiterhin dauerhaft alle zurückgezogen. Was einen in die also so absurde Situation bringt, dass wenn man jetzt die absurde Idee gehabt hat, sich einen 14900 KS zu kaufen die Tage und ein Gigabyte Mainboard, dann hat man ja höchstwahrscheinlich ein etwas älteres BIOS auf diesem Mainboard. Und weil die BIOS, die jetzt bei den Platinen verfügbar sind, als letztes Update den auch noch nicht kennen, kann man den jetzt, wenn ich es richtig gelesen und gesehen habe, könnte man jetzt seinen 14900 KS nicht in Betrieb nehmen, weil die BIOS-Updates, die den unterstützen, jetzt zurückgezogen worden sind, inklusive dem davor oder so.
Ganz großes Kino.
Ja, und BIOS da hat ja auch BIOS-Updates gebracht, da haben wir auch noch, haben wir auch noch nicht, haben wir auch kein Mainboard da, da ist es aber auch, wenn du Auto wählst, ist alles offen, also wie bei Asus, und die Baseline ist dann wiederum auch wie bei Asus, kleines Sternchen dran, das Extreme-Profil, also mit 253, 253 bei den K und KF und 320 Watt bei den KS. Es gibt aber kein Limit bei der Stromstärke. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell macht jeder sein eigenes. Hier und da gibt es mal Anleihen an dem, was Intel empfiehlt. Laut diesen geleakten Infos gegenüber Mainboard-Herstellern haben ja auch alle noch ein bisschen Zeit, weil das ja erst ab 31. Mai ab Werk Default umgesetzt bitte sein müssen sollte. Oh, ja, und es ist ja für den unbedarften Kunden halt einfach eine Katastrophe. Denn ja, Stand jetzt, wenn du dir so ein MSI-Mainboard kaufst und sagst, okay, warum sollte ich jetzt, ich gehe mal lieber mit dem konservativen Setting da rein, dann hast du halt 125, 253 Watt auf dem Core i9. Egal ob KS, K oder KF. Wenn du bei Asus ein aktuelles BIOS nimmst und sagst, ja, BIOS einmal rein, Memory-Takt auswählen, aber das ist ja eigentlich auch schon die hohe Kunst, sage ich mal, dann hast du halt alles offen. Und natürlich ist dann die Asus-Platine signifikant schneller, wenn ich dann so bekannte Benchmarks mir mal angucke, die eben nicht nur 30 Sekunden Last anlegen. Wollen die Hersteller Klarheit schaffen? Was meinst du?
Also sollte ja Intel darum bemüht sein. Meinst du, es wäre jetzt in Asus Interesse, dass sie das quasi so belassen, von wegen, wir haben die schnelleren Boards als die Mitbewerber, obwohl es einen investierten Kunden, und ich hoffe ja mal, dass es niemanden gibt, der sich einen KS kauft, obwohl eigentlich keine Ahnung von dieser Thematik. Ich hoffe, dass es keinen gibt, der sich überhaupt einen KS kauft, aber egal. Aber meinst du, dass die dann nicht wissen, dass das Asus Board nur schneller ist, weil da auf Intels Angaben geschissen wird?
Es kann ja einer Community wie der unseren auch nur gut tun. Da werden sich jetzt alle darüber aufregen, die schon diese ganzen Frage-Threads vor sich haben. Aber wir sind ja eine Community, die helfen möchte und auch den weniger visierten Kunden abholen möchte. Es kann ja nur zu Missverständnissen führen. Aber auch, dass es offensichtlich ja keine Vorgabe, also ne, diese Empfehlung, Default in Zukunft oder ab Juni etwas zu tun, was aber wiederum der OEM oder der Mainboard-Hersteller aus einer Ansammlung an empfohlenen Profilen sich aussuchen kann, aber nicht muss. Das kann doch nur zu, das ist Chaos, ja. Ich glaube, im Podcast-Titel steht doch heute Chaos mit K oder so. es ist doch eine absurde Situation. Ne? Und klar, Intel kann jetzt auch nicht, dass dieses, ich falle auf 125 Watt Profil durchdrücken.
Ja, weil dann werden die Benchmarks bisher halt alle für die Tonne. Ne?
Ja, und ich meine, da kriegen wir ja auch wieder, hier und da sagt der meine, er müsste alles neu machen und so weiter und so fort. Ja, wenn wir eine solide Basis haben, dann kann man am Ende, das ist ja auch, dann auch, das ist eine absurde Situation, da muss man sich noch allem Anschein nach einen Mainboard-Hersteller aussuchen und sagen, gut, das ist jetzt das Default, was ich mir angucke. Ich hoffe nicht, dass wir dann Anfang Juni immer noch an dem Stand sind, dass Default vier oder fünfmal was anderes bedeutet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht gering, dass es so kommen wird. Und wir haben aber, und dann werden wir uns das nochmal angucken, aber in der Vergangenheit haben wir Intel-CPUs und auch AMD-CPUs ja schon mit x verschiedenen TDP-Obergrenzen getestet. Mhm. Ich weiß es. Also ist, ja, aber zu deiner Frage nochmal, es kann doch nicht sein, dass der Zustand, den jetzt auch Intel anstrebt oder duldet, der ist, dass Asus ein schnelleres Default-Profil hat als MSI und dann das überall gebencht wird und gesagt wird, das Asus Mainboard ist in Blender-Benchmark 35% schneller. Und insofern kann ja eigentlich nur die Konsequenz sein, dass auch wenn Asus dabei bleibt,
ja, dass
MSI das auch wieder anpasst und das Default-Settings-Profil, eventuell diese Default-Settings, die übergeordneten nutzt, aber dann auch wieder PL1 gleich PL2 gleich 253 Watt, also das Extreme-Profil ansetzt. Müssen sie nur irgendwann auch mal ihren Boxkühler da aus der Darstellung nehmen. Alternativ müsste Intel einfach mal auf den Tisch hauen. Das passiert aber offensichtlich nicht. Und wenn Intel das aber wichtig wäre, dann könnten sie es ja trotzdem machen und dann ist es so ein bisschen wie früher, dass man sagt, auf den und den Chipsätzen laufen die K-CPUs nicht oder so. Ne? Da haben die Mainboard-Hersteller dann ja auch immer rumgeferkelt und es trotzdem möglich gemacht. Trotzdem war allen klar, also den weniger versierten Nutzern war es, die haben nie ein BIOS geupdatet, da liefen die CPUs dann einfach ab Werk nicht drauf, weil sie das Mainboard vielleicht noch mit einer alten BIOS-Version gekauft haben. Das hat ja immer ein bisschen gedauert und die Versierten wussten, eigentlich darf es nicht gehen, aber es ist halt Frickelei der Mainboard-Hersteller. Dann könnte man sowas ja auch wieder durchdrücken und sagen, das ist Intel-Vorgabe und ja, die verstoßen alle dagegen, aber uns sind die Hände gebunden. Da das nicht passiert aktuell, weiß ich gar nicht, was Intel da eigentlich hinter den Kulissen wirklich will. Oder ob sie, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie einfach direkt kapituliert haben und sagen, okay, mehr als empfehlen können wir eh nicht und am Ende wird es eh keiner umsetzen und ja.
Vielleicht haben sie mit Core i auch einfach schon fertig und mit Core Ultra wird dann alles besser.
Ja, ist ein neuer Sockel, ne? 1851, nochmal eine neue Plattform. Das wird so ein bisschen sein wie bei Verbrennermotoren, ne? Da steckt dann irgendwie auch im aktuellen Vierzylinder-VW-Motor immer noch was von vor 30 Jahren drin, weil man halt immer wieder einzelne Aspekte anpasst und dann irgendwann Turbos anbaut und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist der Block immer noch irgendwie, irgendein Werkzeug ist immer noch von damals, was dafür verwendet wird. Und so wird es auch bei den BIOSen wahrscheinlich sein. Aber ja, gut, nichts Genaues weiß man nicht. Stand jetzt ist es einfach ein Riesenchaos. Weiterhin, wie gesagt, offiziell gibt es das Datum nicht, aber geleakt haben die Mainboard-Hersteller ja bis 31.05. Zeit, da Intels Empfehlungen bitte highly recommended umzusetzen. Default, wie gesagt, von zwei Herstellern, von Gigabyte gibt es aktuell gar nichts. Asus macht halt eigenes Ding, Auto nämlich offen, BIOS da auch. Und MSI, ja, hat als einziger hier was halbwegs dazu passt, aber nach Default kommt gleich wieder, wir machen unser eigenes Ding und beide eigenen Dinge gehen halt über das hinaus, was Intel als bitte, bitte Obergrenze beachten, jetzt letzte Woche auch kommuniziert hat. Ja, also wir haben das Thema nicht vergessen, wir bleiben da dran. Sobald ich hier mal was Verlässliches habe, in meinen Augen Verlässliches, gucke ich mir auch gerne nochmal X-Core-CPUs an. Wie liefen sie vorher? Wie laufen sie dann? Aber aktuell ist es einfach noch zu viel im Fluss und zu schnell für die Tonne und allgemeingültig sowieso überhaupt nichts. Ja. Das ist Update zum Wort zum Sonntag gefühlt. Wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen.
Ja, also vielleicht schaffen wir es ja mal, wenn es sich dann Anfang Juni etwas nochmal bewegen sollte, vielleicht schaffen wir es dann ja mal nächste Woche nicht über dieses Thema zu reden.
Ich frage mich ja auch, ob das jetzt dieses Statement, was ja so ein bisschen aus der Not herausgeboren wurde, zumindest wenn man dem Wortlaut da glauben mag, ob das jetzt aber damit das Intel-Statement war, was ja für den Mai angekündigt wurde. Oder ob es da doch noch eines geben wird, was so ein bisschen mehr genau diese ganzen Fragen, die wir gerade angesprochen haben, und auch nochmal in Richtung, was heißt denn, heißt empfohlen jetzt wirklich nur empfohlen? Oder gibt es irgendwo mal eine ganz klare Ansage, ein Muss, etwas, was Intel ganz klar vorschreibt, ob es da nochmal irgendeine Info zu geben wird? Stand jetzt muss ich sagen, das war's jetzt von Intel. Und vielleicht wollen sie auch alle, dass es wieder in der Versenkung versackt. Nur dann kann der Endzustand eigentlich nur sein, dass alle wieder am Ende das Gleiche machen, nämlich ab Werk Vollgas geben. Weil sonst gibt es ja keinen Sinn, dass jemand riskiert, dass sein Mainboard langsamer ist, in Anführungsstrichen, als andere, nur weil er Default irgendwas anderes umsetzt als alle anderen. Ja, schön. Und ich gucke gerade auch nochmal Z97 Aorus Master. Ich refreshe die Seite nochmal. Bei Gigabyte kann man auch da bei dieser Platine ja mal wieder zwischen einer Version 1, 1.1 und 1.2 auswählen. Das Gigabyte passt da ja gerne mal in der Serie was an, aber wenn ich hier mal gucke, dann sind für alle drei Modelle ist das letzte BIOS-Update aus dem Dezember 23. Da ist nämlich der eben beschriebene KS dann noch nicht drin. Das heißt, den kann man dann nicht betreiben. Und auf dem MPG Z96 Carbon Wi-Fi, was ich hier von MSI liegen habe, was nur darauf wartet, dass es ein BIOS-Update bekommt mit den neuen Obergrenzen dann auch für die 600er-Plattform, also den neuen oder diesen neuen Default-Settings ab Werk, da ist das BIOS-Update vom 11.04., da ist das ganze Zeug eben auch noch nicht drin. So, aber in Zukunft, Fabian, hat sich das da sowieso alles erledigt? Unter Windows auch, weil wir setzen ja alle nur noch auf ARM-CPUs. Nein, natürlich nicht. Aber kommen wir mal zu meinem kleinen Inhalt von heute Vormittag. Wir nehmen auf Mittwoch ab kurz nach 11. Online gegangen ist ja um 8.30 Uhr. Und da habe ich gefragt, ARM, Windows, Notebooks bringen Qualcomm, Snapdragon X und AI den Durchbruch. Ja, ich habe es vorhin falsch aufgezogen über AI-PCs. Die Ankündigung
sind ja quasi der Auslöser für diese neue Debatte.
Genau, weil jetzt ja ziemlich sicher ist, dass Microsoft dadurch, dass dieser AI Explorer, haben wir vor zwei oder drei Folgen CB-Funk mal drüber gelesen, also es wird, der AI-PC kommt, er braucht eine NPU und Windows 11 24H2 wird mindestens eine Funktion, nämlich diesen AI Explorer, so meinen Überblick über alles, was ich so tue, getan habe und so weiter auf dem PC, der wird nur auf Snapdragon X Elite und Plus Notebooks verfügbar sein. Die haben die stärkste NPU. Vielleicht liegt es daran, wissen wir nicht. Oder es liegt auch daran, dass Windows oder Microsoft jetzt sagt, okay, wir können hier argumentativ den ARM, Windows on ARM-Systemen eine Funktion mehr spendieren. Und dann tun wir es aber auch, weil wir wollen endlich ARM unter Windows zum Durchbruch verhelfen. So, das habe ich jetzt so genannt. Hab dann noch mal kurz zurückgeblickt. Ich habe wirklich Windows RT vergessen und ja, Windows CE im Endeffekt auch, aber ich habe mir jetzt mal eher so die OS-Display-Devices rausgegriffen. Also guck erstmal zurück auf Windows RT 2012, ne? Da wollte Windows oder Microsoft mit einer ARM-Variante von Windows 8 ja auf Tablets durchstarten, ist damals grandios gescheitert, weil es lief einfach alles schlecht und das meiste gar nicht. Weil Emulation war da ja noch ein Fremdwort. Und dann haben sie einen zweiten Anlauf gewagt, 2017 mit Windows 10 on ARM. Da lief aber am Anfang auch keine 64-Bit-Software für x86 und noch nicht mal nativ 64-Bit-ARM-Software. Das haben sie da ein Jahr später behoben. Ich glaube, die 64-Bit-App-Emulation kam dann 2 Jahre oder 3 Jahre später. Also das geht mittlerweile, aber der Ruf war halt mit Windows RT eigentlich schon ruiniert und mit diesem neuen Anlauf auf Windows 10 Basis haben sie den nicht besser gemacht, sodass bis heute ja eigentlich immer noch das Ansinnen ist, Windows und ARM kannst du vergessen, das ist halt der letzte Schrott. So, aber dieses Jahr, Fabian, mit Qualcomm zusammen ein weiteres Mal.
Inzwischen hat ja auch Apple vorgemacht, dass Desktop-Software oder ein Desktop-Betriebssystem auf ARM hervorragend funktionieren kann.
Ja, genau, das kann
nämlich dann so ein bisschen parallel, in den Zugzwang geraten ist.
Genau, weil ich habe mir das nochmal angeguckt, die Emulation von 64-Bit x86-Apps, die kam Anfang 21 und Ende 2020 kamen die ersten Apple Silicon MacBooks auf den Markt. Das heißt, da hatte Windows on ARM noch keine Emulation von 64-Bit-Windows-Apps, als Apple mal eben, in Anführungsstrichen, gezeigt hat, dass man eine Plattform, die über 10 Jahre lang x86 Intel-basiert gewesen ist, ja, in über Nacht auf eine ARM-Plattform umsetzen kann, weil man für die eigenen Apps schon vorgesorgt hat, mit einigen Partnern auch dafür gesorgt hat, dass sie nativ darauf laufen, aber ansonsten alles andere durch einen Emulator jagt und der nicht Leistung ohne Ende frisst, sondern dann auch okay läuft. Ja, das war natürlich so ein Super-GAU, ne, was dazu geführt hat, dass es da dann wieder in die Hose gegangen ist. Und es hat sowieso ja keiner erlebt, dass es jetzt plötzlich geht, weil es hatte ja einfach keiner Windows on ARM Endgeräte mit. Erst war das ja der Snapdragon Mobile 853, 835. Glaube ich, muss nochmal scrollen. Ich sehe ihn gerade nicht vor mir. Aber und später gab es dann ja diese Snapdragon 7CX, 8CX und so weiter und so fort, die dann gefolgt sind. So, und dieses Jahr, Fabian, gibt es aber den Snapdragon X Elite und Plus. Möchtest du dazu nochmal was sagen? Was erwartest du
von denen? Ja, der Elite, der ist ja, das ist ja die Variante, mit der Snapdragon, mit der Qualcomm ja immer gerne hausieren geht. Alle sind ja derzeit dabei, dass sie sagen, wir haben die stärkste KI, NPU, CPU, von wegen, was die Tops angeht, im Wettstreit unter anderem ja mit Apple, mit dem M4 jetzt, aber dieser Elite, der soll ja tatsächlich, ja, wird ja von Microsoft jetzt so oft verwendet, der soll ja x86-Konkurrenz werden, wenn man so möchte.
Ja, und vor allem Apple-Konferenz, ne? Also ja. Wir hatten ja da schon einige Inhalte zugemacht. Der eine war, dieser Chip soll Apple und Intel das Leben schwer machen. Also dieser Elite hat ja diese Orion-CPU. Dann hatten wir nochmal ein Update dazu. Qualcomm will vor allem Intel platt machen. Ja, ganz klar, gezielt natürlich auf die Intel-Konkurrenz unter Windows.
Ja.
Dann hatte Fabian auch mal gesagt, alles andere als ein voller Erfolg wäre totales Scheitern. Ja, weil sie halt auch seit letztem Jahr die Werbetrommel rühren ohne Ende und auch mit direkten Apple-Vergleichen.
Ich hatte das gesagt, oder? Habe ich das gesagt?
War das dein Inhalt? Ich klicke mal rein. Nee, das war Nikolas. Aber vielleicht hast du den Titel damals erkoren. also es scheint ja eine wirklich potente neue ARM-Plattform uns ins Haus zu stehen. Microsoft hat die größten Lücken in Windows on ARM über die letzten Jahre, auch wenn es keiner mitbekommen hat, weil es keiner genutzt hat, geschlossen, hat ja auch schon in Aussicht gestellt, oder ich glaube, Qualcomm wiederum hat in Aussicht gestellt, dass sich wohl auch an Windows 11 on ARM nochmal so einiges getan hat. Gut, in Aussicht stellen können die immer viel, warten wir es halt ab, aber, und jetzt kommen wir nochmal zum Anlass, warum ich jetzt auch nochmal diesen Inhalt gemacht habe, man sieht halt über die letzten Tage, dass so viele Partner, OEMs, beziehungsweise Notebook-Hersteller wie noch nie da jetzt mitmachen. So, und jetzt kann man auch wieder sagen, okay, die haben halt einfach nur unfassbar viel Geld bekommen, möglicherweise von Microsoft, wahrscheinlich von Qualcomm. Jetzt machen sie wieder alle einmal mit und dann nie wieder. Aber genau darum ging es jetzt ja so ein bisschen, ne? Auch die Community zu fragen, was glaubt ihr denn? Steckt da mehr hinter als wieder nur eine Werbeveranstaltung und am Ende kommt nichts mehr rum? Denn was haben wir jetzt gesehen? Vorgestern am Wochenende gab es ja diesen riesen Dell-Leak, so eine interne Roadmap, wo ja zum Beispiel auch drin zu sehen war, dass Dell ein XPS 13 mit dieser neuen Snapdragon-Plattform bringen wird. Ich meine, XPS 13 ist, ich würde mal sagen, das Dell-Flaggschiff-Consumer-Endgerät, das es gibt. Davon eine ARM-Version. Machen Sie das jetzt, wenn Sie wissen, dass das Ding nichts taugt? Und die Roadmap hat dann ja auch gesagt, dass die Akkulaufzeit ist signifikant besser als das, was Sie mit dem XPS 13 mit Intel sehen. Und günstiger ist es für Sie auch noch. Gut, das kann sich mit der Zeit natürlich ändern. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Markt erstmal rein will und Partner gewinnen will, dann muss ich da halt auch ordentlich Kohle reinbuttern. Vielleicht ist das gerade quasi Dumping, was da Qualcomm macht. Und vielleicht macht Microsoft sogar noch mit. Aber ja, Asus hat was angekündigt. HP, da kommen Dinge. Lenovo kommen Sachen. Microsoft wird ein neues Surface Pro und Surface Laptop vorstellen. Und selbst schon auch von Qualcomm in Aussicht gestellt war ja so ein Galaxy Book 4 Edge. Also Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung. Das ist mehr, als wir jemals gesehen haben. Und Asus war jetzt Band nicht, heute, ja. Asus war nicht mehr dabei. Die hatten damals dieses, oh Gott, wie hieß das? Nova, Via Nova. Muss jetzt lügen, aber die waren damals bei der allerersten Gen Windows 10 und ARM dabei und dann haben die nie wieder was gemacht. Die haben wahrscheinlich heute noch Produkte auf Lager liegen. Und, ja, da habe ich halt gefragt, was glaubst du, gelingt Windows on ARM jetzt der Durchbruch? Ich habe ja geklickt. Das haben auch 44% der es sind erst 300 Teilnehmer, also es holt jetzt auch nicht alle ab, das Thema, das sieht man halt auch weiterhin, ne? Haben das gesagt und 56,4% haben gesagt nein. Hast du schon die Diskussion in den Kommentaren dir zu Gemüte geführt? Nee, ich überfahre dich, glaube ich, heute mit einem Monolog, oder hast du schon mal reingeguckt?
Nein, habe ich noch nicht. Was mir bei dieser Frage oder generell bei diesem Thema auch wieder dann noch einfällt, wenn man jetzt konkret pauschal fragt, von wegen wird das jetzt der ARM-Durchbruch,
ja.
Dass Windows natürlich ein Betriebssystem ist, das nicht nur auf Office-Notebooks zum Einsatz kommt, sondern gerade bei uns im Forum natürlich auch auf Gaming-PCs.
Richtig. Und
da, ja, also wie lange es dauern wird, ob es irgendwann möglich sein wird, dass ich mir den kompletten High-End-Gaming-PC mit einer ARM-CPU und Windows zusammenstelle, das ist ja nochmal eine andere Frage dann.
Ja, also da hast du nicht in die Kommentare geguckt, aber genau darum geht es unter anderem auch. Aber ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass mir hier suffisant gefragt wurde, ob ich hier irgendwo im Elfenbeinturm sitze, weil eine Frage oder ein Anstoß war natürlich, oder ein Kritikpunkt allein schon so dieses Durchbruch, wenn man sich die Liste der Geräte anguckt, in der Tat, das wird alles kostspielig. Ja, also den Dell XPS 13 wird dann nicht für, also einige haben sich natürlich auch gleich ein 300-Euro Notebook gewünscht, weil irgendwie auch vielleicht ein bisschen immer noch mitschwingt, ARM nehme ich nur, wenn es günstig ist. Aber der Ansatz der Hersteller, die da jetzt mitmachen, ist definitiv erstmal ein anderes. Und da hatten wir damals auch schon zu diesem Galaxy Book 4 Edge geschrieben, das Ding wird ja so teuer wie ein MacBook. Ich meine, die sagen jetzt auch alle Beteiligten, wir werden
da. Ja, ich denke, die Hersteller und Microsoft, die schielen da auch neidisch auf das, was Apple mit den MacBooks jetzt aktuell schafft.
Ja, und ich würde aber auch sagen, für mich war jetzt diese Definition des Durchbruchs nicht daran geknüpft, dass Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr oder zum Weihnachtsfest dazwischen sich alle ein ARM Windows Notebook kaufen, weil es was taugt und günstig ist und dann ist der Durchbruch erfolgt, sondern der Durchbruch war für mich gedanklich geschafft, wenn diese Plattform funktioniert. Das heißt, ich habe ein Windows on ARM Notebook mit Snapdragon X SoC, kaufe ich, da ist Windows drauf, ich kann alles ausführen. Du hast mit Spielen natürlich gleich wieder einen ganz kritischen Punkt angesprochen, aber jetzt, sagen wir, abseits von Spielen, ich kann alles laufen lassen, es gibt keine App, die sagt so, nee, kryptische Fehlermeldung geht nicht oder die gar nicht aufgeht und es ist alles snappy, ja, es funktioniert so. Und dann, ja, dann haben die Geräte alle 2000 Euro gekostet, natürlich ist das dann kein Durchbruch für die Masse, aber die müssen ja erstmal zeigen, dass es endlich mal funktioniert. Ja, und
wenn sie halt auch so teuer sind, müssen sie halt auch gegenüber den MacBooks irgendwo eine Parität bei der Leistung bieten.
Denn ja, das ist natürlich dann immer das Problem. Dann liegt es ja auch wieder ganz schnell an den einzelnen OEMs, was sie da reinpacken. Ja, weil dann vergleichst du dich ja auch wieder mit den krassen Displays im MacBook, der Verarbeitung und so weiter und so fort. Ich meine, ja, Dell XPS 13, die wollen da was zeigen. Ja, und aber gut, das war so der eine Kommentar natürlich. Viele haben auch geschrieben, das Hardware sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, für mich bleibt halt einfach Software das Riesenthema. Da muss halt endlich mal gezeigt werden, dass es funktioniert. Ja, sehe ich auch so. Und dann für mich aber ist in der Tat auch das Thema, was die einzelnen Notebooks dann abliefern, halt eine entscheidende Frage. Ja, wahrscheinlich ist dann technisch funktioniert's am Ende dann wirklich nicht die eine Seite oder die einzige Seite der Medaille, sondern es müssen dann halt auch zu den Preisen wirklich Geräte abgeliefert werden, die dann jeder mit der Apple vergleicht. Klar, da sind wir halt
in der Situation. Ja, und wenn dieser Wechsel, also wechseln, es ist ja jetzt auch kein Wechsel, der irgendwo bevorsteht, der irgendwo programmiert wurde, da ist es jetzt erstmal wieder nur eine Machbarkeitsstudie wahrscheinlich. Aber wenn das von der Funktionalität her so reibungslos abläuft, wie es bei Apple beim Wechsel zu Apple Silicon abgelaufen ist, klassischen Besen, das glaube ich nicht. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn es klappt und wenn es funktioniert, denn also es ist ja nötig. Also ich wüsste jetzt nicht, wo die Evolution der Notebooks sonst hingehen soll. Apple hat es ja vorgemacht. Ne?
Ja gut, und da war ja auch der größte Pferdefuß, war ja auch das ganze Thema Spiele.
Ist es ja immer noch.
Wobei
auf dem MacBook, da hat halt eh niemand erwartet, dass das jetzt eine Gaming-Maschine ist, wegen macOS. Ne? Das ist ja häufig so das Ding gewesen, oder ich weiß nicht, wie vielen Leuten das tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, aber von wegen, auf einem MacBook kann ich nicht spielen, also brauche ich ein Windows-Notebook. Und wenn dieser Aspekt jetzt erstmal wegfällt bei diesen Geräten hier, wegen der ARM-CPU oder ARM-CPU, haben wir da eigentlich eine gemeinsame festgelegte Sprechweise? Weiß ich gar nicht. Sagst du ARM oder ARM?
Ich sage immer ARM.
ARM, okay. Ja. ARM-CPU. Dann wäre das natürlich ein kritischer Punkt. Vielleicht bei uns in der Community mehr als generell in der Öffentlichkeit, aber
ja. Ja. Müssen wir uns selber ein Bild von machen? Da sollte ja in der nächsten Woche dann endlich mal der Vorhang gelüftet werden. Da ist die Microsoft Build 2024. Das hat ja Asus auch schon einen Teaser. Genau, die haben ja schon einen Termin genannt. Also am 20. Mai. Da werden sie das Next Level AI Incredible zeigen. Wird dann wohl Gerüchten zufolge das Asus VivoBook S15 OLED S5507.
Klingt teuer.
Oh. Ja, VivoBook S, ja, OLED, ja,
Asus.
Ja, wobei, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mich auch mittlerweile ein bisschen abgelenkt mit ihren ganzen Notebooks abgelenkt. Es gibt das Zenbook und VivoBook und, ach, wie heißt das, professionelle Dring, das guckt sich Nikolas ja auch mal wieder an. Ich weiß es gerade nicht mehr, ja. Und da sollten sie dann alle aus ihren Löchern kommen und alle ihre Produkte präsentieren und mal gucken, wer dann auch Muster bereitstellt, mal gucken, was Microsoft macht.
Ja, es ist auf jeden Fall spannend.
Bis zum Sommer sollten wir wissen, was das Ganze zu leisten imstande ist. Und
wenn das spannend, auf jeden Fall, wenn das auf jeden Fall klappt, dann wäre Intel einmal mehr der große Verlierer.
Ja. Ja, und AMD irgendwie auch.
Ja, wobei AMD im Notebook, also komm, aber.
Ja, Marktanteile
sind Intel ja mittlerweile wirklich gar ein heftiger
nicht
mehr so Schlag.
Schlecht, aber sie, ja, die Definition.
Nee, so schlecht nicht, aber die Verbreitung ist da ja im Vergleich zu Intel immer miserabel gewesen. Und gut, als Intel dann die MacBooks verloren hat, okay. Aber wenn sie jetzt wirklich dann perspektivisch den Windows-Markt zumindest im Mobilbereich auch verlieren an ARM, dann wäre das echt
Gut, also ihr könnt da weiterhin gerne abstimmen. Bin gespannt, ob sich da noch an dem Verhältnis irgendwas tut. Vielleicht haben wir jetzt ja die zuhörende Community in die eine oder andere Richtung hier gestupst und das Ergebnis wird sich nochmal ändern, gehe ich aber eigentlich nicht von aus. Stand jetzt mit etwas mehr skeptischen, aber eben auch nur etwas mehr skeptischen als optimistischen Stimmabgaben, sage ich mal, sind die Erwartungen doch durchaus positiver, als man auch das hätte vor noch 2, 3 Jahren noch. Also wenn man die Frage gestellt hätte, hätte das Ergebnis, glaube ich, anders ausgesehen, weil man nur negative Erfahrungen gesammelt hat. Und ja, jetzt haben wir noch keine positive gesammelt, das muss man ja auch ganz
klar also, sagen. Ja, also, Apple färbt da halt ab, würde ich sagen. Hm. Also, ja, gut, dass das Konzept grundlegend funktioniert, denn die Frage ist halt nur noch, funktioniert es mit Windows? Und grundlegend war halt schon ein Problem vor 3 Jahren noch.
Und du hast gerade wieder gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass das so reibungslos funktioniert wie bei Apple. Warum nicht, ne? Aber ja, dann das offene System, was ist offen, Microsoft ist oder Windows ist genauso wenig offen wie macOS, aber die Flexibilität und die Breite an Software und die über 1000 Jahre mitgezerrte Kompatibilität, die eigentlich nur diesen 32-64-Bit und noch nicht mal da so wirklich den Bruch erlebt hat, bleibt
fluch. Na, Apple ist halt auch all-in gegangen, ne? Also für die war Scheitern ja gar keine Option. Das wäre der GAU gewesen, wenn das bei Apple nicht geklappt hätte und sie zu Intel hätten zurückgehen müssen. Hier ist das ja jetzt nur so, wir tauchen mal unsere Zehen ins Wasser und schauen, ob es vielleicht klappt.
Der GAU. Unsere
vergoldeten Zehen.
Der GAU, Fabian, du hast, ohne das zu wissen, eine schöne Überleitung gelegt zu SanDisk.
Okay.
Ja, weil letztes Jahr ist bei SanDisk und Western Digital wirklich ein GAU passiert, also der größte anzunehmende Unfall. Zumindest in Augen vieler, die sich eine externe SSD beider Marken gekauft haben. Denn da gab es immer wieder Berichte und das wurde dann immer, so ein bisschen wie mit den K-CPUs, die instabil sind. Wobei das Fehlerbild da dann doch noch eine Ecke eindeutiger war. Denn es gab immer mehr Berichte von Nutzern, die gesagt haben, meine externe SSD mit, dann füge ein, wichtige Datentypen, privat wie geschäftlich, die wird nicht mehr in Windows erkannt und auch nicht mehr in BIOS. Und da ging es hin und her. Dann gab es eine Datenrettungsfirma, die sich irgendwann zu Wort gemeldet hat, die halt dann auch diese SSDs bekommen hat von den Leuten, die wirklich ein bisschen verzweifelt waren, weil sie da Daten hatten, die sie gerne noch gerettet sehen wollten. Und die haben dann Western Digital und SanDisk vorgeworfen, sie hätten da schlampig gearbeitet. Also es wäre ein Hardwareproblem. Da würden sich Bauteile mit der Zeit lösen und dann wird es erst zu Wackeltakten kommen und hat sich die gleiche Firma nochmal gemeldet und hat gesagt, jetzt sieht man an neuen Revisionen dieser Platinen, da wurde irgendwie mit Epoxidharz offensichtlich probiert gegenzusteuern, auch wenn der Hersteller mal gesagt hat, das ist kein Hardwareproblem, wir haben ja eine Software-Update veröffentlicht und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, man hat hier und da dann wohl Laufwerke über AMA getauscht, aber die Daten sind ja nun weg gewesen und nie zugegeben oder nie gesagt, ja, da gibt es ein Hardwareproblem, sondern für WD und SanDisk war das Thema dann irgendwann mit diesem Software-Update in der Öffentlichkeit erledigt und das andere hat man dann halt über Garantiefälle hintenrum gelöst. So, und warum erzähle ich das jetzt? Weil das Ding ist, was jetzt dieses Jahr zum Test des SanDisk Desk Drive mit 8 Terabyte, einer externen 8 Terabyte SSD, SanDisk wieder um die Ohren geflogen ist. Wo man sieht, sowas bleibt zumindest bei denjenigen, die sich ein bisschen informieren, die sich für so ein Thema interessieren oder die betroffen gewesen sind letztes Jahr oder seitdem, das bleibt im Gedächtnis. Insofern, der Artikel hat jetzt nicht 1000 Kommentare und auch nicht hunderte, sondern nur 40, aber davon ist über die Hälfte, bezieht sich halt auf dieses Thema. Und trotzdem fand ich das Laufwerk als solches ganz interessant, wenngleich ein Aspekt dann quasi alle restlichen Kommentare für sich vereinnahmt hat, nämlich die Tatsache, dass dieses externe 8 Terabyte USB Typ C 10 Gigabit USB 3.1 Gen 2 Laufwerk auch noch ein Hohlstecker Netzteil mit sich bringt. Und dem Moment, als ich das Muster erhalten habe, vor inzwischen, glaube ich, 3 Wochen, und ich die Packung aufmache und da ein Hohlsteckernetz vor mir liegen sehe, den werde ich wirklich nicht vergessen, weil auch ich erstmal dachte, was ist denn hier bitte los? Wir leben doch in einem USB-Typ-C-Zeitalter, wo rein theoretisch ja jeder Port 15 Watt liefern können sollte.
Der muss eigentlich, oder nicht?
Ja, was aber nicht unbedingt der Fall ist. Okay, dann habe ich gedacht, vielleicht verbraucht das Netzteil bis mit 18 Watt spezifiziert. Das habe ich gerade noch so lesen können. Du kennst ja diese kleinen, du bist ja noch jung. Ja. Wenn ich mein zartes Alter von Anfang 40 mittlerweile manchmal merke, dann ist es, wenn ich auf Netzteilen probiere zu entziffern, gerade wenn es dämmerig wird.
Es ist aber auch meistens in einem kriminell schlechten Kontrastverhältnis geschrieben.
Ja, die Apple-Netzteile sind da wirklich mit hellgrau auf weiß in extra klein. Da geht gar nichts mehr ohne Scheinwerfer. In dem Fall war es so ocker auf schwarz, das ging, und auch ein bisschen größer. Dann habe ich mir angeguckt, was das Netzteil so aufnimmt. Da war ich bei maximal 8 Watt. Ich habe so überlegt, okay, warum bei 8 Watt, ja, das geht nicht über 15 Watt hinaus, warum gibt es denn ein externes 18 Watt Netzteil? Und ja, in der Tat, auch da vielen Dank an die liebe Community. Wir hatten zwar im Test geschrieben, dass dem Laufwerk ein USB-C und ein USB-C auf USB-A Kabel beiliegt, aber sind dann nicht mehr großartig darauf eingegangen. Und USB-A muss ja nur 5 Watt liefern. Und damit hat sich das Ganze dann eigentlich auch schon wieder direkt erklärt. Ja, das Laufwerk würde an vielen USB oder eigentlich an gar keinem USB-A-Port einsatzfähig sein, weil es schon im Idle, bevor es in so einen tieferen Energiesparmodus geht, nach einer Stunde um die 6 Watt aufnimmt. Und dann hat SanDisk es auch wie folgt umgesetzt: ohne dass du diesen Hohlstecker oder das Hohlstecker-Netzteil anschließt, geht's Laufwerk gar nicht an.
Selbst wenn es über USB-C angeschlossen ist,
richtig, wird eigentlich aus. Ja, und dann nennen sie es ja auch Desk Drive, weil es ist eben kein mobiler externer Speicher, sondern es ist eine 8 Terabyte externe SSD zum Einsatz auf dem Schreibtisch dauerhaft am Strom. So,
was ist denn dann der Vorteil gegenüber einer 8 Terabyte SATA SSD?
Das ist schon eine Ecke schneller. Also SATA ist natürlich auf maximal 500 noch was Megabyte schreibend wie lesend beschränkt. Du hast hier an die 1000 Megabyte. Und du kannst auch, wenn es eine QLC SSD ist, die hinten raus dann nur noch mit um die 200 Megabyte schreibt. Warte, ich gucke das gerade nochmal nach. Ja, 220, 230 Megabyte schafft sie dann, wenn sie wirklich mit 4-Bit
im Ziel schreiben muss. Ich wollte darauf hinaus, ja, warum holt man sich dann nicht eine SSD, die man einbaut, wenn das Ding sowieso nur stationär, also mit,
ich habe einen Anteil.
Also unterwegs am Notebook ist es ja zum Beispiel dann,
ja. Also. Ja, das ist, und das war, ich hatte einen Anteil an Kommentaren vorhin noch unterschlagen, genau, das war natürlich dann auch noch ein Punkt, der diskutiert wurde. Das Ding kostet dann mit 8 Terabyte auch noch 800 Euro. Ja, gut, ich meine, es gibt tot Extern quasi keine Alternative, außer die Samsung T5 Evo, das eine ganz klassische externe SSD, also mobile externe SSD ist.
Die man kann selber eine bauen.
Die beste Lösung ist in dem Fall immer, sich was selber zu bauen. Und da muss man vielleicht gucken, dass das dann auch zuverlässig tut. Aber in der Regel sollte es das eben auch tun, da hast du völlig recht. Was ich jetzt ganz konkret, aber in dem Fall noch ganz interessant fand, und deswegen wollen wir nicht immer nur über Grafikkarten oder CPUs reden, dachte ich, nehme ich dich diese Woche mal in den Podcast mit rein, weil diese QLC-SSD endlich mal etwas tut, was viele QLC-SSDs nicht tun. Und zwar kann sie, nachdem ich anfangs erstmal rund 2,2 Terabyte, also ich habe die jetzt neu, Fabian, du hast die neu, du willst sie jetzt richtig nutzen und du hast ja dein 3 Terabyte Influencer-Projekt, was du neben CB, nein, musst du zwar nicht, aber du hast große Sammlung an Videomaterialien, die schmeißt du drauf, 3,0 Terabyte, dann kannst du davon 2,2 Terabyte erstmal relativ zügig, nämlich mit an die 800 Megabyte die Sekunde aufs Laufwerk schmeißen. Bei den letzten, ja, da fängt's dann an zu schwanken, da geht's dann so runter auf 500, auf 400, bis du dann irgendwie hinten raus dann noch mit knapp 300 Megabyte schreibst. Und dann sagst du dir, Mist, jetzt habe ich offensichtlich alle QLC-Zellen, die ja 4-Bit an Informationen beschreiben können, im sogenannten SLC-Modus mit einem Bit beschrieben. Ja. Jetzt ist die ganze, jetzt sind alle Zellen voll. Und wann immer ich jetzt wieder was raufschreibe, werde ich nur noch diese 200 bis 300 Megabyte haben, weil jetzt muss ich in jede Zelle, die jetzt mit einem Spannungszustand signalisiert, hier ist folgendes Bit drin, also hier ist eine 0 oder eine 1 drin, die muss ich jetzt mit einem von 16 verschiedenen Spannungszuständen programmieren, um zu sagen, das hatten wir ja auch schon mal, ist in der Zelle 0000 oder ist da drin 0100 und so weiter und so fort. Und das braucht halt, muss halt sehr präzise sein, braucht sehr viel Zeit. Und ja, jetzt lässt du deinen PC an, das ist wichtig, das macht die SSD. Ich habe gedacht, sie macht das, weil sie eine externe Stromversorgung hat, vielleicht auch, wenn der PC aus ist, aber so weit geht es doch nicht. Aber wenn du jetzt schön werkelst an deinem Projekt und am nächsten Tag hast du vielleicht auch wieder 8 Stunden dein PC an und du liest ein bisschen von der SSD, aber schreibst nicht drauf und dann schreibst du das nächste Mal drauf, dann hast du wieder ganz, ganz lange diese 800 Megabyte, weil die SSD endlich mal das gemacht hat, was für QLC-SSD jetzt eigentlich generell eine ganz coole Sache wäre. Sie hat in einer Pause gesagt, okay, ich habe jetzt alle Zellen mit 1-Bit beschrieben. Dann nehme ich mir doch jetzt diese ganzen 1-Bit an Informationen und schreibe die, weil ich ja sonst nichts anderes zu tun habe, alle mit 4-Bit in die Zellen. Und die 1-Bit-Informationen, die jetzt als 4-Bit in den Zellen stehen, die kann ich ja dann löschen. Und dann habe ich wieder freie Zellen. Und dann kann ich das nächste Mal nämlich wieder mit 1-Bit in die Zellen schreiben.
Ja, gut, es ist halt, also, ja, genau, also sie räumt sich halt auf, quasi, ne, nachdem sie einfach alles einmal voll geschludert hat, alle Speicherzellen, dann räumt sie das halt feinsäuberlich in die Regale auf und schafft wieder Platz.
Genau, das funktioniert halt nur so lange, wie ich nicht 8 Terabyte draufgeschrieben habe, weil wenn ich 8 Terabyte am Stück draufschreibe, dann bleibt dir ja keine Zeit, um 1-Bit-Informationen mit 4-Bit in Zellen zu schreiben, sondern dann, ja, sieht man halt also, hier, sie räumt zwar dann auch dann parallel auf und ich habe immer mal wieder ganz kurz ein paar Gigabyte, die ich wieder mit 800 Megabyte die Sekunde schreiben kann, aber dann ist mir nicht viel geholfen.
Ist natürlich aber noch halt eine QLC-SSD, das heißt, was sind denn die TBW, also wie viel darf sie schreiben, bevor sie sagt, ich bin jetzt über die Garantiegrenze hinaus und gehe gleich kaputt?
Gut, das ist, da werden ja diese internen Rumgeschreibsel Vorgänge, die werden da ja nicht mit einberechnet, aber das ist natürlich trotzdem etwas, was möglicherweise andere Hersteller bei QLC-SSDs nicht machen, weil es natürlich die Schreiblast halt direkt um ein Vielfaches erhöht. Sofern ich das richtig sehe, hat, oder auch in Erinnerung habe, ich gucke gerade nochmal, gibt es da nur eine 3-Jahre-Garantie. Also es gibt keine TBW-gebundene Garantie bei diesem Laufwerk. Okay. Also offensichtlich geht SanDisk davon aus, dass sie sowieso nicht regelmäßig mit Daten beschrieben wird oder nur 5-mal. Gibt's keine Angabe.
Ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, seltsames Konzept.
Ja, also genau, das war jetzt dann letztendlich aber auch das Fazit der Community. Der Test wurde super gut gelesen, muss man sagen. Man weiß nicht warum, lag's an den 8 Terabyte, lag's an dem Aufräumen in der Pause, was irgendwie im Titel stand, lag's an dem Format, lag's an hatte ich schon genannt? Nein, hatte ich glaube ich noch nicht genannt, an dem Skandal aus der Vergangenheit. Aber das Fazit war, es ist halt natürlich irrsinnig teuer. Das mit dem Netzteil geht gar nicht. Besser selber bauen.
Das ist ja tatsächlich, also selber bauen hört sich jetzt vielleicht hier auch wieder vom hohen Ross an, von wegen wir sind hier mit dem Lötkolben unterwegs und was auch immer. Aber es gibt ja tatsächlich, man kauft sich halt NVMe-SSD der gewünschten Größe, der gewünschten Geschwindigkeit, der gewünschten Merkmale und es gibt jede Menge vorgefertigte Gehäuse dafür, sodass man das Ding einfach nur da reinschrauben muss, macht das Gehäuse zu und dann hat man quasi eine externe SSD mit USB-C-Anschluss.
Ja, wobei da auch nochmal einschränkend gesagt werden muss, wenn ich jetzt eine 8 Terabyte NVMe-SSD nehmen will, dann komme ich, guck gerade mal hier, auch nicht unter 766 Euro bei weg. Also dann bin ich nicht unbedingt günstiger, hab dann allerdings eine TLC-SSD, die auch noch eine Ecke schneller ist, und zwar über den gesamten verfügbaren Speicherplatz. Aber ich kann natürlich mit SATA, da kann ich auch noch mal eben
dann wird's operieren.
Spottbillig. Dann spottbillig. Warte mal, Fabian, live gucke ich hier unseren Preis.
Ja gut, die 8 Terabyte SSDs, die hauen immer noch mal ein bisschen mehr rein als die 4er auch im Verhältnis, klar. Ich kann natürlich auch, wenn ich sage, ich nutze das Teil eh nur zu Hause und es muss an Strom angeschlossen sein, kann ich mir auch gleich ein NAS hinstellen. Das ist ja
jetzt hat er hier mein Kapazitätsfilter hat er ja gerade gelöscht, aber da geht's los mit der 870 QVO 8 Terabyte. SSDs sind echt teuer geworden, lieber Fabian.
Ja, stimmt, das ist ja auch wieder der Trend.
550 Euro.
Oh Gott.
Und das Ding schreibt ja, ich weiß gar nicht mehr, mit 40 Megabyte nach dem Cache. Also,
ja, okay, vergessen wir das. Also derzeit ist es, seit einem guten halben Jahr haben wir den Aufwärtstrend. Ja,
die hat mal gekostet im September 23 314 Euro.
Ja.
Sind, ja.
Werden wir auch wieder hinkommen, ne? Der allseits bekannte Speicherschweinezyklus.
Ja, es ist wirklich aber Wahnsinn, ne? Also, ja, 70% mehr oder so, das ist schon. Geht schon ins Geld. Auch 8 Terabyte QLC SATA. Nicht zu unterschätzen. Gut, das soll jetzt die Sandix nicht schönreden. Es ist teuer, es ist nur QLC, es hat diesen Hole-Stecker. Sie macht dieses Aufräumen leider trotzdem nicht, wenn der Rechner aus ist, was eigentlich auch noch eine ganz coole Sache wäre.
Ja, brauchst du dafür irgendwie die CPU oder warum oder weshalb? Was macht sie?
Damit drüben
sie
eigentlich nichts zu tun.
Kram vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haut sie den Kram irgendwie in den RAM, um nicht dreimal schreiben zu müssen beim Aufräumen, sondern nur zweimal, ich weiß es nicht.
Sie geht halt dann auch relativ schnell, wenn kein Signal vom Host anliegt, dann geht sie so nach 5 Minuten in diesen Deep Sleep oder wie man ihn nennen darf, dann brauchst du ihn auch so unter 0,5 Watt. Das ist dann auch das, was für Standby wahrscheinlich wieder erforderlich ist. Und wobei ich glaube, wenn ich weiß, gilt für die so ein Standby-EU. Egal. Und am Desktop macht sie das halt erst nach einer Stunde. Irgendwie, ja, macht sie da halt einen Unterschied. Fabian, ich habe ein Thema noch vergessen. Ach nee, wobei, jetzt daran anschließend, ich habe ja schon gesagt, in der Einleitung kann man auch noch mal kurz hier erwähnen, dann hatten wir ja einen Tag zuvor, hatten wir noch mal ganz, ganz schnelle, superschnelle TLC-SSDs von Corsair und MSI im Test. Die eine groß wie ein Haus, die andere aber nicht minder langsam, schnell, nämlich die MP700 Pro SE und die Spacium M580 Frozer. Das interessiert halt, das wussten wir vorher schon, habe ich auch beiden Herstellern gesagt, wir gucken uns die an, weil irgendwie wollen wir auch immer an der Speerspitze der Technologie mitschwimmen. Wir machen dann aber auch beide zusammen, direkt und auch ohne Großausführung, ist trotzdem wieder umfangreicher. Erster Kommentar war, glaube ich, auch super Test, vielen Dank, super umfangreich. Warum habt ihr euch die Mühe gemacht? Hatte keine Sau interessiert.
Also, ja, generell PC Express 5.0 SSDs ist ja irgendwie immer noch so. Ich erinnere mich, wann war das? Weiß ich nicht, ich glaube Anfang des Jahres oder sowas, hatten wir intern den wunderbar lustigen Chatverlauf, wo irgendjemand nachgefragt hatte, auch wieder nach einem Test von einer PC Express 5.0 SSD, was jetzt eigentlich genau die Vorteile gegenüber einer guten 4.0er wären und die da, was dann von uns Redakteuren intern zusammengetragen wurde, war, finde ich es jetzt, heiß, nervige Lüfter, random Datenverlust bei Hitzetod, ja. teuer auch beim Mainboard-Kauf.
Ja, diesen random Controller-Shutdown, den haben sie ja mittlerweile, das war ja eigentlich auch wieder eine Shitshow sondergleichen letztes Jahr, ne, dass sie das ja nie so richtig, also letztendlich war wohl, glaube ich, wenn ich das so richtig durch die Zeilen dann irgendwann mal begriffen habe, war das Problem, dass halt die Firmware einfach nicht updatebar war bei der ersten Generation. Du konntest es halt nur ab Werk mit einer neuen Firmware beheben, deswegen haben es dann alle erst mit einer neuen, noch schnelleren Variante gemacht und sind gar nicht in dieses, haben sich nicht auf das Schlachtfeld begeben, dass da heißt, wir bringen jetzt die gleiche SSD in einer neuen, ist im Handel, tut sie mit einer neuen Firmware raus und es gibt aber Leute, die haben eine alte Firmware und die kann man aber auch nicht updaten und oh. Ja, so, und jetzt haben sie es aber mit den neuen SSDs, ist überall jetzt der neue von Phison entwickelte PCI Express Link Throttling Mechanismus drin, der dann ja zur Not diesen PCI Express Link Speed herabsetzt, was halt super Strom spart und ja auch die Leistung sowieso drosselt und es gibt keinen Controller Shutdown mehr. Aber heiß bleiben sie natürlich trotzdem und ja, die Dinger braucht halt wirklich auch kein Mensch und das sieht man an den Zugriffen. Wir haben uns trotzdem die beiden schnellsten SSDs am Markt zusammen mit der Crucial T705 uns angesehen, gehört irgendwie auch dazu. Ich hoffe, es bringt nicht so schnell noch einer eine noch schnellere, weil mir macht es halt auch überhaupt keine Freude mehr, den Kram hier durch den Testparcours zu jagen und Michael, der macht dann ja immer die Analyse der ganzen Daten und ja, Augen zu und durch, möglichst schnell. Ah, da ging die SanDisk schon besser. Aber jetzt hatte ich noch eine Sache vergessen, die wollte ich vorhin noch ansprechen. Und das ist jetzt wirklich die Sache, die ich vorhin vergessen habe. Pixel 8a, Fabian, haben wir immer noch keinen Test online?
Ja, da hatten wir letzte Woche, hattest du ja hatten wir noch gesagt, vielleicht kommt es noch heute, also letzte Woche Mittwoch. Ansonsten auf jeden Fall vorm Wochenende.
Ja, genau, es kam weder Mittwoch, weil der Status war, bis zuletzt wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug verarbeitet. Manchmal kommt es ja dann irgendwie, ohne dass in Zustellung kommt. Nee, kam aber nicht. Freitag waren Nikolas und ich auch wieder in der Redaktion. Da kam dann kurz nach 10 die, also da war es dann in Zustellung und kurz nach 10 kam dann die Meldung, dass es aufgrund von Krankheit, Unfall, ist Unwetter auch noch genannt? Ich weiß es nicht. Werden so drei Gründe genannt, ne? Also mehr oder weniger aufgrund von widrigen externen Umständen kann die Zustellung nicht erfolgen. Samstag-Zustellung ist bei uns von DHL leider, was heißt leider? Wir sind ja auch in der Regel Samstag nicht in der Redaktion. Deswegen erfolgt Samstag keine Zustellung wie an vielen Firmenadressen. Und es ist jetzt aber auch Montag und Dienstag nicht gekommen. Also, vielleicht gab es ja wirklich einen Unfall und der DHL-Wagen ist hoffentlich unbeschadet mit einem unbeschadeten Fahrer direkt komplett zur Asche zerfallen. Nikolas ist die Tage schon wieder unterwegs, auf geheimer Mission und ich habe ihm jetzt vorhin in den Jetlag geschrieben, dass er doch bitte mal nachguckt, was sein Tracking sagt. Ich hab's nämlich nicht, denn Montag hätte es ja schon mal kommen können sollen. Ja. Gucken, ob wir da noch einen Test machen. Ich glaube, aktuell stehen die Zeichen eher Richtung, da hat Google das Zeitfenster leider verpasst, weil die nächsten Themen kommen ja dann auch gleich wieder. So, die nächsten Themen, Fabian. Was steht bei uns an? Wir wollten heute mal darüber sprechen, denn die Sonntagsfrage, da hast du gesagt, oh, mit den iPads OLED. Ach, ist ja nochmal das letzte Thema aus der letzten Woche.
Wobei ich mir gerne, können wir jetzt kurz zwischendurch
Ja, dann
machen,
machen wir
nachdem wir
das
jetzt gerade eh das
zwischendurch.
zwischendurch allerlei hatten, bevor wir dann
Ja.
gleich nochmal zu Wolfgangs Benchmark-Maschinerie.
Ja.
Vor allem die Zukunft der Wolfgangschen Benchmark-Maschinerie kommen. Ich hatte ja vier Fragen gestellt, im Grunde genommen zum Themenfeld iPads oder Tablets, weil ich die nicht alle komplett ausschließen wollte, generell. Angeschlossen natürlich an das Apple-Event letzte Woche. Und die letzte Frage war, ja, eine, die mir noch relativ am Ende dann eingefallen ist, die ich aber selber einfach interessant fand und die auch, denke ich, von den Ergebnissen her interessant ist. Von wegen, was soll man denn jetzt eigentlich, also was würde die Community für 2000 oder 3000 Euro bei Apple jetzt eigentlich kaufen, wenn man die Wahl hat zwischen einem iPad Pro, einem neuen mit OLED-Display oder halt eben einem MacBook Pro? Denn die Preise bei den neuen iPad Pros, die sind ja jenseits von gut und böse, wenn man
Hoch,
da ein
ja.
bisschen, also wenn man da halt, ich glaube, das Standardmodell iPad Pro 11 Zoll, das liegt ja noch bei nur 1000 und ein paar gequetschte, aber wenn man da auch nur langsam anfängt, den Speicher zu erhöhen, das sind riesige Schritte. Ich glaube, die 200, also wir hatten es ja eben mit Speicherpreisen, aber ich glaube, es ist unmöglich, 256 Gigabyte so teuer zu kaufen, wie beim Schritt vom iPad Pro, in der Standardkonfiguration zum ersten Speicher-Upgrade. Ich glaube, es sind 400 Euro oder so ungefähr, die da fällig werden für diese 256 Gigabyte. Also, das ist absurd. Aber man kommt halt relativ schnell auch auf 2000 Euro dann mit der 1 Terabyte-Variante, die man ja auch kaufen muss, wenn man sagt, ich will entweder den M4 mit 4 Kernen haben, also 4 plus 6 Kerne, oder ich will optional das Nanotexturglas dazu kaufen, wobei da irgendwie erste Berichte ja gesagt haben, das ist eigentlich nicht so geil. Aber das ist jetzt nicht Thema. Jedenfalls kostet diese Konfiguration dann fast 2000 Euro. Und dafür bekommt man auch ein MacBook Pro 14 Zoll, 512 GB mit M3. Was da halt quasi die Einstiegskonfiguration ist. Das MacBook Pro gab es ja früher nur mit M2 Pro, M1 Pro. Dieses Jahr ja mit, oder dieses Mal ja mit M3. Und
Ja.
das kostet halt zufälligerweise dann auch ungefähr 2000 Euro. Hat halt nur 8 GB RAM. Das iPad ja interessanterweise dann 16 GB RAM. Und trotzdem haben sich bei dieser Umfrage dann 13% für das iPad ausgesprochen und 52% für das 8 GB MacBook. Und ich bin auch einer von diesen
Ja, ich hab.
52%.
Ja.
Ich hatte noch die Option gegeben, man kann ja noch 1000 Euro drauflegen, also 3000 Euro und dann ist dann halt sogar das iPad Pro 13 Zoll 1 Terabyte drin mit Apple Pencil Pro und Magic Keyboard.
Also quasi sagt, ein Notebook. Das als,
ja genau, also wenn man halt sagt, ich will wirklich den Notebook-Ersatz haben, dann muss man ja diesen Weg gehen mit diesem Keyboard und das ist ja auch nicht günstig. Gut, es ist Apple natürlich, nichts ist günstig. Wenn man aber dann 1000 Euro bei einem MacBook drauflegt, naja, dann kriege ich halt das 16-Zoll-Gerät mit 6 plus 6 Kernen und 18 GB RAM. Und das war dann auch wieder die beliebtere Option, 7% zu 29%. Also so richtig weiß ich auch, also anscheinend bin ich nicht der Einzige, der nicht so richtig weiß, was Apple sich mit dieser Bepreisung gedacht hat, außer halt Leute zum Air zu treiben, wo man, man die wahrscheinlich upsellen will zum Pro, keine Ahnung.
Ja gut, ich glaube, es ist wirklich die Perspektive ganz wesentlich, ne? Also wenn man sagt, oder wenn ein Tablet für einen aus der Historie heraus eher noch dieser Second Screen ist oder Second Device, dann würde ich natürlich, wenn ich die Wahl habe, mir jetzt eins von beiden zu kaufen, mein First Device oder mein Second Device, würde ich immer sagen, okay, für mich ist das Notebook erstmal der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Also kaufe ich mir doch natürlich ein Notebook, weil es ist halt vielseitiger. Ja? Wenn ich aus einer anderen Welt komme, also meine Mutter, jetzt lassen wir mal ganz tief blicken, benutzt seit 2011 ein iPad. Und ich glaube, sie hat eine Tastatur, aber wenn die tippt, dann macht sie das auf der Bildschirmtastatur. Und die hatten früher einen Desktop, dann haben wir irgendwann gesagt, ja hier, für dich wäre doch eigentlich auch in der Tat so ein iPad, kannst du eigentlich auch alles machen, im Wesentlichen E-Mails, Nachrichten und so weiter und so fort. Und wenn ich, also die würde das, 2000 Euro würde die definitiv direkt nehmen und in was anderes investieren, was für sie mehr Sinn ergibt. Ich glaube, die ist noch auf dem iPad Air 2 oder so. Also auch schon älter, aber es funktioniert halt einfach noch. Mhm. Die würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, sich ein MacBook Pro zu kaufen, weil sie das einfach nicht braucht.
Ja, und aber das war ja generell auch dann der Tenor in den Kommentaren. Man hat es ja auch hier gesehen bei der Umfrage, knapp die Hälfte hat sich, nee, über die Hälfte sogar hat sich enthalten. Von wegen, mir wurde auch unterstellt, inwiefern ich denn hier von Apple bezahlt wurde, dass ich ja nur Apple-Geräte da
rein. Ja, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren.
Und den noch habe ich den Geldkoffer nicht gefunden. Ich habe überall gesucht, aber irgendwie ist er nicht aufgetaucht. Na, es war natürlich meine Idee, das quasi so zu forcieren, von wegen, ne, wenn man sich schon für so ein teures Apple-Gerät entscheiden muss, welches denn dann halt eher. Ich hätte jetzt natürlich reinschreiben können, dafür kaufe ich mir eine 4090 und dann hätte dieser Balken 99% gehabt bei uns in der Community.
Ja.
Aber
ja, und selbst das der war ja nicht so ein Zweck der Sache. Dafür kaufe ich mir eine zweite 4090, wäre noch höher.
Tja. Wahrscheinlich.
Naja, aber ich fand's, du hast recht, gerade die Frage, schön, dass du nochmal drauf eingegangen bist, war doch ganz interessant zu sehen, dass die Teilnehmer aus unserer Community definitiv wahrscheinlich auch aus ihrer eigenen Sozialisierung heraus immer sagen würden, ja, dann nehme ich das Notebook, auch wenn es gerade beim Speicher, ja, das ist ja nicht nur der RAM, das ist ja auch der V-RAM. Ja, also 8 GB, was kann man denn da?
Ja, ich denke, der Anspruch darauf zu spielen, der ist bei uns in der Community eh nicht da, weil man halt eh die 4090 hat.
Ja.
Und
kommen wir zu 4090, Fabian. Noch einen kleinen Ausblick wollten wir noch
geben. Ist sie in den Benchmarks vertreten oder wurden die Mistgabeln ausgepackt? Nee, sie ist jetzt nicht
drin. Lege da jetzt gar nicht meine Hand ins Feuer für irgendwas, weil so ins Detail eingestiegen bin ich noch nicht. aber letztendlich probiert Wolfgang ja auch die Tage wieder nur irgendwie den nächsten Tag zu erleben. Denn es steht eine ganze Menge an, abgesehen davon, dass er auch die letzten Wochen ja nicht untätig war und einen aktuell weiterhin, wenn nicht vielleicht noch so gehypt wie zu Anfang des Jahres, aber immer noch viel gespielten Online-Multiplayer-Titel oder Early Access-Titel sich angeguckt hat.
Ja, wir erinnern uns, wir hatten zuerst diese kleine Dreier-Runde von E-Sports-Titeln, also oder halt generell beliebte Online-Casual-Games, vielleicht passt das besser, Fortnite, PUBG, Counter-Strike 2.
Ja.
Und dann ist er übergegangen in einen regelrechten Benchmark-Marathon. Ich glaube, er bezeichnet die Reihe als Early Access und andere Spiele.
Ja,
also im Grunde genommen alles, was dieses Jahr bisher erschienen, aber bei uns von Benchmark-Sicht eher unter dem Radar geflogen ist. Angefangen bei Helldivers 2, Enshrouded und Palworld, was dann ja wirklich inzwischen nicht mehr so der Hype ist weg. Hunt Showdown kam jetzt. Das kam auch noch gestern, heute jetzt nur Rest for the Wicked.
Ja.
Manor Lords ist auch schon fertig, wartet im Grunde genommen nur noch darauf, dass es erscheinen wird.
Ja, und ich möchte noch eine kleine Anekdote zu Hunt Showdown. Da muss ich jetzt sagen, gerade selber nochmal bei uns in der Suche. Das war so ein Titel, da stand Wolfgang neulich bei mir und hat gesagt, ja, das müssen wir, glaube ich, mal kaufen. Weil wir haben das nicht. Und ich frage jetzt natürlich auch nicht den Publisher, weil das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Also es ist aber immer noch so ein Evergreen, ja, der immer noch super gut funktioniert und eine richtig große leidenschaftliche Community hat oder Spielerschaft. Ich frag da jetzt ja nicht, 2019 ist es erschienen, den Publisher, ob wir da einen Key kriegen. Also das ist, und das, was machen wir denn ja auch nicht, ne? Es geht ja nicht darum, sich irgendwo anzubiedern, damit man dann am Ende 30 Euro spart. Dann habe ich dann Steam aufgemacht und ich glaube, dann hat mich gewundert, dass Steam mir das nicht zum Kauf angeboten hat, sondern ich das Spielen drücken konnte. Und
war das gratis Wochenende oder was?
Ja, weiß der Geier was, ne? Und dann bin ich mal zu uns ins Archiv gegangen, habe einfach nach Hunt Showdown gesucht und habe einen Artikel von Wolfgang Andauer vom 29.28.19, 17 Uhr, also unter NDA veröffentlicht gefunden, wo er vor mittlerweile viereinhalb Jahren einen Test zu Hunt Showdown veröffentlicht hat. Damals. Noch mit RDNA 1 versus Turing, also RTX 2000. Ja, also wir haben das Spiel besessen, aber er hat sich jetzt auch nochmal neu angeguckt.
Und die würde er wahrscheinlich nochmal machen müssen, weil das war doch der Titel, wo ja auch die Community direkt gesagt hat, da kommt ein Engine-Wechsel, der ist schon angekündigt.
Genau. Und das war aber für ihn jetzt auch durchaus ein Grund, das jetzt einfach nochmal zu machen. Erstens die Spielerschaft, die es noch immer hat, und zweitens, dass da was ansteht. Ja, aber jetzt hat er erstmal andere Themen auf der Liste. Du weißt ja auch welche. Schieß mal los.
Er arbeitet an Homeworld 3. Das ist ja gestern erschienen.
Ja, da gab es leider nichts vorab. Ja.
Und ja, zumindest bei uns hat leider nicht. Oder hattet ihr euch? Ich weiß es nicht.
Wir hatten uns darum bemüht, aber der Kelch ist vorbeigegangen. Deswegen nutzen wir jetzt die Retail-Version.
Ja, da arbeitet er aktuell dran. Das war ja ein Spiel, also es hat ja sowieso Wellen geschlagen, weil neues Homeworld, da wurde ja lange drauf gewartet von entsprechenden RTS-Fans. Und das ist ja auch ein interessantes RTS, weil es ja dreidimensional im Weltraum stattfindet. Ich hatte das, glaube ich, damals, ich hatte das letztes Jahr auf der Gamescom angespielt und musste mich auch erstmal in diese Steuerung reinfuchsen. Ich glaube, ich hatte das beschrieben, als man kann es sich so vorstellen, als wäre man ein Astronaut mit Jetpack und Superzoom-Teleobjektiv, der einfach mitten in der Schlacht durch den Weltraum treibt. Es ist wirklich... Also da den Überblick zu behalten und die Kamera zu beherrschen, ist, glaube ich, die größere Kunst als die RTS-Aspekte selbst. Aber zumindest beim Einstieg war es so. Und die Grafik wurde aber ja immer mal wieder hochgehypt von den Entwicklern, von wegen, es soll absolut cineastisch wunderschön mit Raytracing dies, das sein. Und die Systemanforderungen, die wurden ja, das Spiel wurde ja zweimal, glaube ich, verschoben oder dreimal sogar. Es sollte ja schon im Herbst erscheinen. Und im November gab es auch schon Systemanforderungen dann und da habe ich dann auch eine News zu geschrieben gehabt und jetzt hatten wir eben schon drüber gesprochen, die wurden zwischenzeitlich nochmal überarbeitet von den Entwicklern und zwar nach unten hin korrigiert, insbesondere bei der CPU, was aber seltsam ist, wenn wir jetzt schon mal vorab auf das blicken, was Wolfgang getestet hat.
Genau, ich habe vorhin auch nochmal mit ihm gesprochen, wie wir das jetzt machen. Er hat sich halt anfänglich erstmal die GPU-Performance angeguckt von Homeworld und da hätte er jetzt auch schon was, auch mit noch so ein bisschen erweiterten Analysen. Also es gibt eigentlich schon einen runden Artikel ab, sodass wir vorhin überlegt haben, bringen wir den schon heute oder warten wir auf die CPU-Benchmarks, die es in diesem Fall definitiv auch geben wird und die eigentlich das Wesentliche sind. Denn das Spiel läuft nicht nur nicht gut, das kann ich auch schon vorweggeben, sondern es ist ein absoluter CPU-Killer, sodass ganz schnell die Grafikkarte überhaupt keine Rolle mehr spielt. Insofern haben wir uns jetzt entschieden zu sagen, okay, CPU-Tests brauchen immer noch eine Ecke länger. Klopfen wir mal DRM-mäßig auf Holz, dass er heute mehr als 5 schafft. Sonst wird es morgen dann auch immer noch CPU-seitig ein relativ übersichtlicher Parcours. Aber dann machen wir es trotzdem. Aber dann eben auch erst dann mit den CPU-Tests, weil das eigentlich das ist, was man wissen muss, um zu wissen, wie Homeworld 3 bei einem persönlich läuft. Ja, und da sehe ich jetzt, nach dem, was ich bisher mit ihm gesprochen habe, keine Entspannung bei der CPU, die man im Rechner haben muss, um das Spiel ordentlich zu spielen. Ja, Aber da wird es am Donnerstag, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann einen Artikel, einen umfassenden Artikel zu geben, der das dann alles direkt beleuchtet. Ja, und dann kommt ja noch ein Titel demnächst. Es geht jetzt Schlag auf Schlag, nach dem paar
Wochen. Morgen war, doch schon, oder nicht? Ghost of Tsushima.
Ja, und da hat ja, wir hatten ja vor zwei Wochen, nee, letzte Woche hatten wir doch über diese PSN-Account-Pflichten auch in Bezug auf dieses Spiel gesprochen, wo sie den PSN-Account doch für den Multiplayer voraussetzen und gleichzeitig aber bei Helldivers erstmal alles aufgeschoben haben. Ja, auch weil man in ganz vielen Ländern den PSN-Account gar nicht registrieren oder einrichten kann, wo das Spiel
darf, bisher, also können, kann man vieles
ja,
mit VPN, aber ja.
Naja, auf direkten Wege, der offiziell vorgesehen ist, eben nicht.
Ja.
Und jetzt haben sie bei Ghost of Tsushima, haben sie jetzt ja nochmal die Veröffentlichung in was fast 180 Ländern abgekündigt, weil ihnen dann irgendwie da auch aufgefallen ist, dass der PSN-Account, den man für den Multiplayer benötigt, ja da überhaupt nicht registrierbar ist.
Also, wobei ich das halt auch wieder nicht nachvollziehen kann, weil im Gegensatz zu Helldivers, also Helldivers, ja theoretisch kann man das auch im Singleplayer spielen, aber es ist ja definitiv ein Mehrspielerspiel, also so konzipiert. Und bei Ghost of Tsushima, ja, da gibt es Multiplayer-Elemente, aber das ist ja in erster Linie ein Singleplayer.
Ja, aber wie wurde es bisher angeboten, beworben, war klar, dass, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie da jetzt, in ganz vielen Ländern erscheint es jetzt eben nicht, weil der geforderte PSN-Account dort eben nicht verfügbar ist. Ja, das wird er sich ansehen und dann kommt, ich glaube nächste Woche ist es dann noch Hellblade 2, ein Riesentitel, schwappt auf Xbox und PC. Ich glaube, für PlayStation kommt er nicht. Und ja, da hat er alle Hände voll zu tun. Zum Glück steht ja ein langes Wochenende, das Pfingstwochenende an, was bei diesen Themen ja immer ganz besonders Schönes ist, zumal den Montag, den wir hier in Deutschland frei haben, ja, ich weiß nicht, welches Land Montag noch frei hat.
Ist das ein bundesweiter Feiertag? Ich dachte, das ist bestimmt wieder so ein süddeutsches Ding hier.
Nein, das ist, soweit ich weiß, bundesweit. Aber eben nicht international. Mhm. Also ja, da ist Wolfgang gerade am Jonglieren, am CPUs reinsetzen, rausreißen, Grafikkarten wechseln wie ein Derwisch. Und geplant ist, dass wir zu all diesen drei Spielen kurzfristig Inhalte haben, um euch zu zeigen, wie diese Spiele auf welchem PC laufen. Und wenn das funktioniert hat, Fabian, werden wir nächste Woche auch über alle diese drei Benchmark-Tests dann sprechen können und auch über das, was sich in Homeworld 3 dann wirklich uns offenbart hat. Und wir reden, wenn alles klappt, unsererseits oder es nicht nochmal zu einer Verschiebung des Entwicklers kommt, auch noch über einen Community-Benchmark-Test zu einem Titel, den wir jetzt gerade noch nicht genannt haben. Aber da könnte es ja heiß hergehen in der kommenden Woche. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Damit werde ich mich auf jeden Fall auch noch bis zum Wochenende ganz schön beschäftigen. Ich würde sagen, nächste Woche haben wir hier Balken satt.
Oh ja.
Bis dahin, Fabian, werd wieder gesund. Ihr, liebe Zuhörer, bleibt gesund. Dasselbe wünsche ich ganz uneigennützig auch mir. Bis denn.
Ciao.
Ciao.